Die Fahrbereitschaft des Deutschen Bundestages ist ein exklusiver Shuttle-Service für die Parlamentsabgeordneten innerhalb der Stadtgrenzen von Berlin. Er steht jedem der 630 Mitglieder des Bundestages kostenlos zur Verfügung und bringt die Abgeordneten vom Hinterbänkler bis zur Ministerin von Termin zu Termin.
Es ist ja nie gut, wenn sich Menschen von außen in anderer Leute Beziehungskisten einmischen. Hier haben alle Leute gesagt, das kann nicht gut gehen mit diesem Mann und dieser Frau. Da gibt es Ärger, das hält keine zwei Wochen. Und es hält schon eine ganze Weile. Und es hält schon Monate, Jahre. Und es hält auch für diesen Bundestagswahlkampf. Nämlich das Duo Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Die treten als Spitzenkandidaten für die Linke bundesweit an. Und es sieht im Moment für die Linkspartei gar nicht schlecht aus. In diesem Kampf um Platz 3 sind sie ziemlich weit vorne. Heute ist bei uns der Spitzenkandidat der Linken.
Ihr Fahrgast heute? Dietmar Bartsch, 59 Jahre. Fraktionschef und Spitzenkandidat der Linken. Seine Mission? Opposition oder Regierungsbeteiligung? Hauptsache zweistellig.
Wenn wir beide jetzt in einem Flugzeug wären, wir hätten beide Fallschirme auf. Ja. Und dann würde jemand die Tür aufmachen und sagen, so geht's raus. Würden Sie das hinkriegen, mir das so zu erklären, dass nicht nur Sie, sondern wir beide heil unten ankommen würden?
Die müssen ja eigentlich da gar nicht so sehr viel machen. Das würde ich Ihnen erklären, wenn Sie einen Fallschirm auf dem Rücken haben. Dann ist eigentlich alles gut. Ungünstig ist, wenn Sie keinen haben, dann kann ich es Ihnen schlecht erklären. Aber wenn Sie einen haben, ist das soweit okay.
Ich hatte das so verblüfft, dass Sie Fallschirmjäger waren.
Die gehen eigentlich ja automatisch. Aber es kommt jetzt drauf an, was für ein Flugzeug und so weiter. Das ist ja alles.
Wo man da so eingehängt ist, ne?
Naja, klar, da passiert gar nichts. Da müssen Sie halt nur einfach los und gut, Augen zu und durch.
Als ich das jetzt las in ihrer Vita, dass Sie halt Fallschirmjäger seinerzeit waren, zu Ostzeiten noch, da habe ich gedacht, wow. Ja, weil das verbindet man so gar nicht mit Ihnen. Wenn man Sie so erlebt, dann ist das für mich immer so komplette Seriosität. Immer so mitunter sogar wirkt es eher so, als seien Sie zweimal sehr gerade, aber hier das nie mit Militär oder mit so einer Action-Sache in Verbindung gebracht.
Das ist ein bisschen eine falsche Vorstellung von wegen Action. Also Sie haben da vor allen Dingen sehr, sehr viel Sportliches gehabt. Und danach war ich nach meiner Zeit dort bei der NVA, war ich so fit wie nie.
Gibt es irgendwelche Momente eigentlich heute, also jetzt abseits von der Erfahrungen in der Kalten Ostsee, irgendwelche Momente, wo Sie daran zurückdenken, wo Sie denken, ach ja, das war ja der junge Dietmar, der da mit...
Wissen Sie, wir hatten halt rote Barette, Springerstiefel, das war also, und Sie waren halt im Ausgang dort, waren Sie Star, das ist doch klar. Also ist logisch. Also Sie, frauenpolitisch jetzt damals. Heute würde ich ja nicht mal mehr frauenpolitisch sagen.
Nein, heute, das stimmt, sollte man heute nicht mehr sagen.
Nein, das wäre heute in meiner Partei, würde ich da Probleme kriegen. Hört ja keiner zu.
Jetzt fahren wir hier die Schönhauser Allee runterfahren, mitten durch die Mitte. Also wir nähern uns dem ältesten Teil Berlins da vorne. Und vor allen Dingen jetzt hier um die Ecke, so, wo wir jetzt gleich entlang fahren, weil wir machen jetzt so eine Art Tour, wir fahren einen Schlenker, eigentlich ganz schnell da wären, wo Sie hin müssen, nämlich zu Ihrem Büro. Aber wir fahren hier hin, weil vorne in der Volksbühne, Herr Bartsch, haben Sie schon mal einen Hungerstreik gemacht.
Das stimmt. Ich erinnere mich sehr gut daran, das war Ende 94 im Dezember und wir kriegten einen Bescheid der damaligen Treuhandanstalt.
Das war die PDS.
Ja. Dass wir umgehend, ich weiß gar nicht die Zahl, jedenfalls mehrstelligen Millionenbetrag bezahlen sollten. 67,5 Millionen und zwar sofort Ligavollzug angeordnet und es wäre es aus gewesen. Und wir haben dann da zusammengesessen, damals in unserem illegalen Komitee der Führung der Partei und was tun. Und uns ist schlicht nichts eingefallen. Weil also
Gregor Gysi war dabei, Lothar Bisky war dabei.
Gysi, Bisky, Heinz Vietze, Michael Schumann, der leider viel zu früh verstorbene, André Brie und ich. Wir sechs. Das war doch so. 94, gegen alle Prognosen sind wir wieder in den Bundestag gekommen. Mhm. Und damals hat der Finanzminister Weigel und seine verlängerte Hand hier in Berlin, die haben gnadenlos zugeschlagen und meinten, dass wir dann Fehler machen. Wir haben aber Und das war ja das, der Hungerstreik. Ich meine, da kann man drüber streiten, über dieses Mittel. Aber er hat...
Das ist ein bisschen merkwürdig.
Es ist wirklich, aus heutiger Sicht kann man das, wie gesagt, differenziert sehen. Aber es hat zu einem geführt. Es hat zu einer wahnsinnigen Mobilisierung geführt. Also am nächsten Tag waren hier in Berlin 70.000 Leute. Es war das erste Mal, dass ich vor so vielen Menschen gesprochen habe.
Aber jetzt, Herr Bartsch, sind wir hier in einem Teil der Stadt, der so richtig aufgeblüht ist. Also, ja. Dass es manchen Leuten auch schon auf die Nerven geht, das Hipstertum. Ja. Sie war ja da vorne, steht stimmt. Wieder ein junger Mann mit Bart, der hat natürlich Kopfhörer auf, der hat natürlich eine Bügelflasche Bier, obwohl es ist 11.13 Uhr. Das ist aber jetzt hier richtig bunt und lebendig und prall.
Ja.
Und das war unter sozialistischen Bedingungen grau und schäbig und runtergekommen. Warum kann man sich dann trotzdem wünschen, dass das alles wieder sozialistisch werden möchte?
Lieber Herr Thaddeus, Sie haben die Gegend wunderbar beschrieben. Deswegen sind wir hier auch stärkste Partei, weil wir unheimlich dafür was geleistet haben. Ja. Und wer uns dann irgendwie unterstellt, wir wollten den Staatssozialismus zurück, der betreibt zwar das Spiel unserer politischen Konkurrenten, das hat nur überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Also wir sind doch nicht behämmert.
Ich habe ja immer als Berliner, der hier schon seit mehr als anderthalb Jahrzehnten lebt, habe ja so meine Schwierigkeiten mitunter, dass unsere Stadt nur deswegen funktioniert, weil die Schwaben und die Bayern so viel Geld verdienen. Weil tatsächlich ist es ja so, wenn jetzt der Länderfinanzausgleich nicht wäre, ich glaube, jeder Schwabe gibt 270 Euro im Jahr in den Länderfinanzausgleich und Berlin nimmt ungefähr 800 Euro raus pro Nase. Das ist ja eher ungerecht eigentlich.
Die Hauptstadt leistet mehr. Nun bin ich aus Mecklenburg-Vorpommern und da ist es auch nicht so, dass man jetzt Berlin nur freundlich sieht. Ne?
Wollte ich sagen. Ne?
Naja, das
da muss man
gibt
alles
so eine gewisse Überheblichkeit, aber das macht ja gar nichts. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wissen Sie, darüber wird viel geredet. Aber wenn ich mal daran erinnern darf, welches Land denn die meisten Infrastrukturprojekte aus Bundesmitteln in der letzten Legislatur bekommen hat. Komischerweise Bayern, weil die immer den entsprechenden Minister stellen. Der ist zwar eine Flasche, aber hat relativ viel für Bayern rausgeholt.
Würden Sie das sagen Sie dem auch persönlich? Wenn Sie jetzt Alexander Dobrindt sehen, würden Sie sagen, Herr Dobrindt, Sie sind eine Flasche.
Ach, wissen Sie, am Montag war ich mit ihm zusammen im zweiten deutschen Fernsehen. Da gab es da so eine Dreierrunde mit Frau Göring-Eckardt. Und da ist das schon sehr deutlich geworden. Man kann das ja auch nett umschreiben. Ich ziehe Flasche zurück und sage, er ist ein Minister, der nicht nur eine Fehlbesetzung ist, sondern der dringend aufhören muss. Aber das hat ja Horst Seehofer auch entschieden, dass der aufhört. Der macht ja danach der Wahl die CSU-Landesgruppe. Das ist Nachfolger von Gerda Hasselfeld. Okay, das soll ja
weil die Leute, sein. Was die Leute über Sie sagen, ich habe den einen oder anderen Spitzenpolitiker dazu gehört, die erhalten Sie alle für einen höchst integren, seriösen Charakter. Mein Gott, was sieht dieser Mann schlimm und mitgenommen aus? Das ist aber Kalkül. Man weiß, dass es Gruppen gibt, die Männer wie ihn hier rumschicken zum Beenden.
Schlimm, das ist eine üble Mafia, die das macht. Die Leute geben dann, die haben das abzugeben und so. Das ist
weil man ist ja unmittelbar bei seinem Mitgefühl getroffen, wenn man so einen armen Menschen sieht.
Na klar.
Aber
das war weit genug weg, sonst hätte ich jetzt hier. Sowas kann ich immer ganz schlecht sehen. Gut, also wir waren bei denen, die gesagt haben, dass ich ein toller Typ bin. Die haben einfach recht. Also,
die haben so recht.
Wenn das mehrheitsfähig im Land ist,
dann will ich noch mal eben mit Ihnen in ihrer persönlichen Geschichte baden. Ich habe Christian Lindner genervt, dass er ja auf der Love Parade 99 mitgefahren ist, als viel jüngerer Mann. Ja. Und wir sind jetzt hier in einem Teil Berlins. Wobei, wie gut kannten Sie Berlin eigentlich als junger Mann? Weil ich meine, Sie waren ja da oben in Mecklenburg-Vorpommern.
Als junger Mann kannte ich Berlin, ehrlich gesagt, ganz wenig. Ich war einmal bei den Weltfestspielen da. Da war ich jung und hat mich Berlin total begeistert. Und dann, ehrlich gesagt, als ich studiert habe, da war ich schon 20, da habe ich dann Berlin kennengelernt, da habe ich in Karlshorst Wirtschaftswissenschaften studiert und ich habe dann auch Berlin, ehrlich gesagt, nicht kennengelernt, aber ich kannte Karlshorst und kannte die City. Und Berlin habe ich dann, ich habe ja dann danach hier begonnen zu arbeiten in einem Verlag Junge Welt, der zweitgrößte in der DDR. Da habe ich dann die Stadt auch etwas mehr kennengelernt und bin sozusagen immer dann durch Job und anderes auch hier gewesen. Das ist halt so. Und dann ja. Also das hier ist so Strausberger Platz, das ist zum Beispiel ja was ganz Besonderes.
Ich wollte mal hier den Song. Das ist...
wo du stehst.
Das kennt man.
Oktoberclub, ja klar kenne ich das.
Aber wer ist das kenne ja sogar ich. Das kenne ja sogar ich.
Sehr gut. Aber, sehr gut.
Aber das löst nichts in Ihnen aus, oder? Also wenn wir,
nee, ach das war doch, ist doch eher
Erinnerung oder sowas?
Ja, na klar, ist das Erinnerung, aber es löst nichts mehr aus. Es war einer der nettesten Songs des Oktoberclubs, natürlich mit einer Agitationskomponente, ist auch völlig in Ordnung.
Mit einer Agitationskomponente? Ja.
Du kannst nicht bei uns und bei Ihnen genießen und so weiter. Also den könnte ich sogar noch singen. Im Übrigen, da gibt es ja, weil Sie FDP sagen, da gibt es ja textsichere Freidemokraten aus dem Westen, wo ich platt bin. Wir müssen mal mit Herrn Kubicki, der demnächst auch im Deutschen Bundestag ist, sozialistische Kampflieder singen, der ist da besser als ich. Das
Sie haben mit Wolfgang Kubicki schon sozialistische Kampflieder gesungen?
Ja, ja. Klar.
Wolfgang Kubicki, muss man noch dazu sagen für die Zuschauer, Landesvorsitzender der FDP in Schleswig-Holstein, jetzt mit da in der Koalition und so weiter und so weiter. Also
kommt bald in den Bundestag.
Kommt bald in den Bundestag, okay. Aber das ist eine verblüffende Information, Herr Bartsch, muss ich sagen.
Ja, ja, aber es ist kein Geheimnis, das weiß man.
Viele Leute haben gesagt, das wird nichts mit Ihnen und Sarah Wagenknecht. Aber Sarah Wagenknecht ist ja mitunter schon ein bisschen hart. Und seit wann wissen Sie, das klappt zwischen uns?
Naja, das ist auch gar nicht so sehr lange, aber wir haben ja am Beginn dieser jetzt zu Ende gehenden Legislatur in der Fraktion gemeinsam Verantwortung übernommen, als Stellvertreter ohne einen Arbeitskreis, und haben dann die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet, die Bund-Länder-Koordination. Und da ist dann Vertrauen gewachsen, weil wir haben miteinander sehr offen zu allen Dingen, das machen wir auch heute noch, intern geredet. Da lernt man sich kennen. Und das Entscheidende ist, wir haben jetzt eine Vertrauensbasis. Ja, in Krisensituationen wird so etwas, ob es funktioniert, sichtbar. Dann, wenn andere erwarten, jetzt, oder wenn jemand einen Fehler gemacht hat, ne, das passiert mir, das passiert Sarah Wagenknecht, dass man dann da so umgeht, das ist eben, hier ist übrigens ein wunderbarer Turm, kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie mal wirklich was Schönes machen.
Ja, und raten Sie mal, wer am vergangenen Freitagabend in dem Turm getanzt
Sie
hat.
Sie oben?
Ja? Ich habe oben in diesem Turm getanzt.
Super, ich war da auch unlängst.
Ist toll, ne? Man super. Kann über die ganze Straße, super. Das ist ein tolles super. Nachtgefühl. Aber Herr Bartsch,
das ist auch ein Bau des Zwangsregimes.
Ja, nennen Sie das nur höhnische Zwangsregime?
Sowohl als auch. Also da sollen Leute drüber lächeln. Also, weil
warum soll man über die DDR lächeln? Weil ich kann über die DDR auch gar nicht lächeln.
Da müssen Sie auch nicht. Es gibt, kann man furchtbar finden. Ich habe da eine sehr kritische Sicht. Ich habe das vorhin gesagt, zu Recht gescheitert. Aber trotzdem, man muss sich da auch dagegen verwahren, dass sozusagen damit gleich Biografien kaputt gemacht werden. Aber zurück zu Sarah Wagenknecht. Die Vertrauensbasis ist in der Politik Gold wert. Und selbst wenn wir in bestimmten Positionen, ist ja auch kein Geheimnis, durchaus die eine oder andere unterschiedliche Sicht haben, in den Kernbereichen, haben wir eine Auffassung und wir agieren gemeinsam. Funktioniert das auch im Wahlkampf? Wir haben die Fraktion in den letzten 2 Jahren erfolgreich geführt. Ich glaube, dass unsere positiven Ergebnisse auch mit uns zusammenhängen.
Finden Sie, weil Sarah Wagenknecht hat jetzt so große Plakate von sich aufstellen lassen, oder das haben Sie wahrscheinlich als Partei entschieden, wo sie so ganz attraktiv fotografiert ist. Also sie sieht so aus wie so eine kluge, sinnliche Frau. Finden Sie Sarah Wagenknecht auch attraktiv?
Ja, ja. Aber wissen Sie, das ist ehrlich gesagt
keine Dimension, in der man denkt.
Nee, das ist dann, wenn man auf die Art und Weise zusammenarbeitet, ist das keine Dimension, in der man denkt, wirklich nicht.
Aber ich höre
das öfter von anderen und dann denke ich mir, Mensch, musst du beim nächsten Mal nochmal genau gucken. Nein, aber wissen Sie, das ist wirklich keine
Dimension. Sie ist ja nach Meinung von Andrea Nahles, ist Sarah Wagenknecht eine Frau, die Talkshow-Sozialismus praktiziert, weil Sie müssen ja tatsächlich keine Verantwortung übernehmen. Sie werden auch nach dieser Bundestagswahl in keiner Regierungsverantwortung sein. Das heißt, dann kann man natürlich...
Sagen Sie so, das entscheiden ja Gott sei Dank die Wählerinnen
und Wähler. Aber das ist halt alles sehr, das möchte ja niemand. Also niemand,
das stimmt doch gar nicht.
Es gab Meinungsforschungsinstitut vor 10 Tagen, glaube ich. Die unattraktivste Kombination für die Deutschen ist Rot-Rot-Grün.
Auch das stimmt nicht. Also die unattraktivste ist die Ampel. Da muss man immer wieder mal festhalten. Die kommt noch dahinter. Und ich will Ihnen mal eins sagen, in Berlin... Und im Übrigen auch in Thüringen war es nicht so, dass die Koalition, die es dort gibt, also einmal ja unter unserer Führung und einmal hier in unserer Verantwortung, das waren nicht die attraktivsten Koalitionen. Aber danach
die sind auch nicht attraktiv, wenn man
lieber Herr Dios, darf ich Ihnen ein Geheimnis verraten? Im Wahllokal entscheidet man nicht über Koalitionen. Das ist eine deutsche Unart, ständig über Koalitionen. Das nutzt nur den Konservativen, die wollen das. Weil es gibt natürlich Sozialdemokraten, die sagen, ich wähle, oder Wählerinnen und Wähler, ich wähle euch. aber nicht, wenn ihr mit der Linken. Und es gibt Linke, die sagen, ich wähle euch, aber nicht, wenn ihr mit den Sozialdemokraten koaliert. So, und die Konservativen, da sie ja das wissen, reden die möglichst nur darüber. Und ich finde, das bedient deren Wünsche und ich... Jetzt kommt hier die Feuerwehr, aber nicht wegen uns, hoffe ich, nicht wegen meiner Äußerung.
Nein, sie haben überhaupt keine Schuld. Das ist der Notarzt, den wir durchlassen müssen. Habe ich auch mal gefahren, Notarzt-Einsatzfahrzeug auch. Cool.
Nein, also die Konstellation wäre nicht gewählt. Das bedient das Spiel der Konservativen und deswegen will ich darüber auch.
Spiel der Konservativen.
Ja, das, ja, natürlich, das ist ein Spiel. Die wollen immer, dass die Sozialdemokraten möglichst dann auch sagen, nee, mit denen nicht, weil.
Es ist halt, was gegen sie spricht. Sie zeichnen, das kann man auch in ihrem Wahlprogramm nachlesen. Da steht drin, die Welt sei aus den Fugen und so weiter. Sie müssen.
Übrigens, das ist ein Zitat von Herrn Steinmeier.
Also, ja, aber deswegen muss ich
stimmen. Aber jetzt, Entschuldigung, da muss ich jetzt einmal grundsätzlich werden. Wer das nicht sagt, wenn wir aktuell 65 Millionen Flüchtlinge auf der Welt haben, wenn alle 10 Sekunden ein Kind verhungert, wenn wir 200 Kriege und dann können wir sagen, ja gut, wir fahren hier schön mit dem Mercedes, die Welt ist heil. Das kann man sich in Berlin City, kann man sagen, na ja gut, was geht uns das an? Ich sehe das anders. Und im Übrigen, oha, selbst in Deutschland haben wir nicht wenige Probleme. Und wenn Sie auf der einen Seite wirklich immer mehr Milliardäre haben, Vermögensmillionäre haben und Kinder in Armut, haben wir doch ein Problem. Sie sagen, was den Klimawandel betrifft, das ist, auch damit kann man ja umgehen. Ja, wer einigermaßen klar im Kopf ist, der weiß, dass der Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen letztlich für die Welt eine Katastrophe ist. Weil am Ende ist es doch völlig wurscht, wenn hier die Welt am Ende sich übertreibt, jetzt mal, dann ist es ziemlich wurscht, ob ich Milliardär bin oder gerade unter Armut leide. Am Ende sind dann alle nur noch tot. Also die Leute, die klüger sind, wissen natürlich, dass das eine Aufgabe um das Überlebenswillen ist.
Aber dieses Vokabular, ich war mal in den 80er Jahren Ökosozialist und dieses Vokabular haben wir damals schon angeschlagen und es war damals schon Quatsch. Und es wird heute nicht wahrer, wenn Sie sagen, Konzerninteressen würden daran hindern, dass der Klimawandel verändert wird. Dann frage ich Sie, Herr Bartsch, wenn das Konzerninteressen sind, dann geht Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen, steigt er aus. Und 600 Unternehmen, da sind die größten mit dabei, aus ihrer Sicht, aus sozialistischer Sicht, die schlimmstmöglichen, wie Morgan Stanley, Großbank, Apple, Facebook, Google, Intel. Alle diese Großunternehmen sagen, wir sind dagegen, dass wir aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Wir wollen was gegen den Klimawandel unternommen wissen.
Das kann auch Konzerninteresse sein, das ist doch nichts Schlimmes. Aber wissen Sie, wer verdient denn an den Kriegen dieser Welt? Wer verdient, warum gibt es die Flüchtlinge? Kann man diese Fragen nicht einfach mal ganz ruhig, da muss man ja gar nicht gleich, weil Wahlkampf ist, hyperideologisch werden. Wer verdient an den Waffenexporten? Gibt es da Menschen, die das verdienen? Gibt es etwa Menschen, die sagen, oh super, dass es Waffen gibt, wir können mal ein bisschen umherballern? Nein, da wird verdient dran. Und bei vielen, den meisten Kriegen geht es um ökonomische Interessen. Das kann man fast überall nachweisen, gerade im Übrigen auch, wenn es Interventionen gibt. Aber ich schilder die Welt übrigens überhaupt.
Den Genozid in Ruanda beispielsweise, der lässt sich auch nicht wirtschaftlich erklären.
Richtig, deswegen hat auch keiner eingegriffen. Das ist ja das Komische.
Ja, das würden Sie auch nicht machen. Sie würden auch nicht eingreifen. Weil Sie die Leute aus Mali, Sie wollen die Bundeswehr aus Mali zurückziehen.
Ja, zu Recht.
Sie haben überhaupt keinen, Sie haben eine ganz merkwürdige, das würde mir gefallen, wenn ich jetzt da sitze und ich wäre sowieso so ein bisschen motzig, dann würde ich sagen, nee, das ist doch alles gemein, wir halten uns überall raus und wir geben den Armen das Geld. Dabei ignorieren sie beispielsweise, nehmen wir den Geschäftsführer der Caritas, Gregor Krämer, der sagt, wenn man eins nicht machen darf, dann ist das Armut zu skandalisieren und Armut zu übertreiben, wie es beispielsweise, das ist jetzt meine dazu tun, wie es die Linkspartei tut. Weil wir bringen in diesem Land, Herr Bartsch, die Zahl kennen Sie auch, 2015 888,2 Milliarden Sozialausgaben insgesamt gerechnet auf. Die müsste ja irgendjemand auch verdienen.
Ja, ist doch völlig in Ordnung, da tun wir doch alle mit. Aber wissen Sie, Armut darf man nicht skandalieren, das kann man so sehen. Ich werde mich nicht mit einer Welt abfinden, ich wiederhole das gern, in der alle zehn Sekunden ein Kind verhungert. Wenn wir, wissen Sie, bei militärischen Interventionen wird in Deutschland unendlich geredet. Aber wenn wir aktuell 6 Hungerkatastrophen, zitiere ich Herrn Seiters, Chef des DRK, Katastrophen haben, ja, im Südjemen, Grönemeyer hat ein Konzert gemacht vor den G20. Und hat gesagt, Frau Merkel, lassen Sie keinen gehen, bevor nicht diese 3,5, damit akut keiner verhungert, zusammen sind. Ergebnis null. Aber auf dem Weg dahin hat Donald Trump für 100 Milliarden mit Saudi-Arabien und Katar Rüstungsgeschäfte gemacht. Ehrlich gesagt, ich finde das ein Problem. Das kann man alles gut finden. Ich finde es nicht gut.
Das ist genau die Sache. Sie stellen sich hin und sagen, das findet irgendjemand gut. Wer soll das gut finden?
Nee, dann sagen Sie doch, dass die Welt aus dem Fug geraten ist.
Ich kann nur nicht sehen, zum einen mache ich Ihre Polarisierung nicht mit und zum anderen, selbst als jemand, der politisch keine Verantwortung trägt wie ich, kann ich mir vorstellen, wie schwer das ist. Irgendwelche Sachen umzusetzen und diese Anmaßung, dass nur Sie und nur Sie bei der Linkspartei moralisch anständige Leute sind und Sie kriegen...
Sie sagen gerade,
ich muss nicht sagen, die Welt ist aus den Fugen. Ich kann sagen, in der Welt gibt es ordentliche Probleme.
Das ist nur Zitat Steinmeier übrigens. Ich wiederhole das auch gerne.
Frank-Walter Steinmeier, der unterscheidet sich zum Beispiel von Ihnen und Leuten Ihrer Partei. Ja, Frank-Walter Steinmeier unterscheidet sich, weil er bei den Verhandlungen dabei gesessen hat. Frank-Walter Steinmeier hat mit den ganzen Leuten, wo Sie immer sagen, naja, so schlimm ist das alles nicht, mit denen hat er ja da gesessen. Die finden ja, die Russen, das ist nicht so schlimm.
Da würde ich auch gerne mal den Unterschied zwischen Steinmeier und mir aufmachen. Aber Sie können alle Vorurteile dieser Welt. Ich würde übrigens gerne mit all diesen Leuten auf dieser Welt zusammensitzen und die Probleme lösen. Wir bewerben uns darum, dass es hier in diesem Land einen Politikwechsel im Übrigen mit uns in Regierungsverantwortung gibt. Nur, dass es ganz klar ist. Nicht, wie Sie sagen, wir wollen das nicht. Nein, das kann man bei uns nachlesen. Wir wollen das. Wir wollen in diesem Land Balance herstellen. Die ist nämlich nicht mehr gegeben. Die ist nicht gegeben. Und wir wollen dafür sorgen, dass Deutschland eine andere Rolle in Europa und in der Welt einnimmt. Das ist unser Ziel.
Mein Großonkel Karl Wolf ist 1926 aus der Niederlausitz nach Milwaukee ausgewandert, weil er in Deutschland keine Chance für sich gesehen hat. Da, so wie Sie Deutschland beschreiben, dass hier ganz viele Kinder sterben oder arm sind und dass ganz viele Leute sowieso arm sind, von der Lohnentwicklung abgekoppelt sind, das ist auch immer eine sehr klare statistische Frage, weil man kann natürlich auch eine Reallohnentwicklung feststellen, einen Aufschwung feststellen, aber egal. Warum, Herr Bartsch, wandern nicht mehr Leute aus, wenn es in Deutschland so schlecht ist?
Erstmal, wer sagt, dass es in Deutschland so schlecht ist?
Sie.
Ich habe gerade gesagt, auf der Welt verhungert alle 10 Sekunden ein Kind. Und haben wir da vielleicht eine Mitverantwortung? Zweitens sage ich, dass in Deutschland, in diesem reichen Land, und das sind nicht Zahlen der Linken, 2,7 Millionen Kinder arm sind oder von Armut bedroht sind, das ist nicht meine Zahl.
Das ist eine Zahl, die Sie interpretieren.
Das ist eine Aussage, die ist nicht von uns.
Nein, die ist nicht so von Ihnen, und wenn wir jetzt bei der Caritas anrufen, um auf die Caritas nochmal zurückzukommen.
Da rufen Sie beim Paritätischen Wohlfahrtsverband an.
Von
wem ist diese Zahl?
Ja, genau. Warum denn?
Sie sagen, es gibt keine Armut in Deutschland,
aber ich sage, so wie Sie das interpretieren und so wie das der Herr Schneider vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, der wahnsinnig gerne in Talkshows sitzt, der das gerne interpretiert, der braucht viel Armut, weil er Teil der Sozialindustrie ist.
Herr Tadeusz, die Welt ist so einfach. Das ist ja das.
Die Welt ist nicht so einfach.
Nein, eben nicht, weil ich differenziere, weil ich sage, wahrscheinlich leugnen Sie auch, dass es in Deutschland Milliardäre gibt und Sie finden auch Milliardäre in Ordnung, weil es wahrscheinlich
ich finde
so
Milliardäre in Ordnung. Ja.
Ja, ich nicht. Das unterscheidet uns sehr. Kein Land braucht Milliardäre und niemand braucht eine Milliarde.
Was macht man denn mit den Milliardären dann? Wie entmilliardisiert man die?
Ja, wir haben in Deutschland, wissen Sie, ich bin Norddeutscher und da weiß man, dass das Element der Steuern dazu ist, ein Land zu steuern, Balance herzustellen. Und wenn 36 Milliardäre in Deutschland so viel besitzen wie die Hälfte der Bevölkerung, dann ist etwas nicht in Ordnung. Wenn es so ist, dass die 500 reichsten Familien in Deutschland ihr Vermögen innerhalb von 5 Jahren, 2011 bis 2016, von 500 auf 692 Milliarden ausbauen konnten, das im Wesentlichen leistungslos, denn etwas ist also etwas nicht in Ordnung.
Man ereignet diese Leute.
Ja, das sagen Sie wieder. Sehen Sie, das sagen Sie. Das ist Vorurteile bestätigt. Ich sagte Ihnen gerade, das Element heißt Steuern, um zu steuern. Deswegen gibt es Elemente wie Steuern. Kann ich doch enteignen, die Leute übersteuern.
Wenn Sie wollen keine Milliardäre und wollen, dass die Milliardäre nicht mehr Milliardäre sind, müssen Sie das Geld wegnehmen.
Wissen Sie, jedem von uns, deswegen heißt es Steuern, das ist nicht irgendwas dazugeben, sondern etwas nehmen. Und nehmen wir, können wir gerne das Element der Erbschaftssteuer. Ich mache jetzt nur den Vorschlag, wir können das Erbschaftssteuermodell der Vereinigten Staaten nehmen. Die sind wirklich keine Enteignung, nicht sozialistisch. Aber 6 Milliarden nehmen wir ein, nach dem Modell der Vereinigten Staaten, 5 50. Ich könnte Ihnen das jetzt alles im Konkreten. Sie wollen durch Übertreibung und Zuspitzung sagen, die wollen alle enteignen, die Vorgärten wegnehmen, außerdem wollen sie Nordkorea. Alles Unsinn. Und das Gute ist, dass, wissen Sie, was das Gute ist? Dass die Menschen das entscheiden.
Ich will mal ganz kurz, ich wollte mal...
Oh, die Eisbärenhymne
ja,
war das.
Ich wollte, genau, ich, wir haben nämlich, ich will jetzt auch zu den Gefühlen zurückkehren.
Das ist auch besser.
Haben wir genug gestritten. Das ist, glaube ich, die Gruppe Transit. Sagt Ihnen das noch was?
Ja, ja, ja.
Der Mann hört sich so an. Der Mann ist,
glaube ich, Udo Lindenberg.
Ein bisschen wie Udo Lindenberg, kommt auch von der Küste, aber so richtig erreicht sie das nicht, oder? Die Eisbärenhymne ist für sie wichtiger.
Eisbären Berlin, beides also toll. Also Eisbären Berlin ist natürlich Kult, das ist Religion, das ist, da bin ich weg von der Politik, da spielt das alles keine Rolle. Wie beim Sport überhaupt, meine Top-Erholungskomponente, wenn ich beim selber machen, komme ich jetzt leider nicht dazu. Wird doch immer dünner, aber Sport konsumieren ist noch voll stark. Aber Transit, das erreicht mich natürlich auch.
Ja, das also ist Musik jetzt hier FC Hansa Hymne.
Richtig. Genau.
FC Hansa, ich muss noch mal eben kurz überlegen, weil ich habe die auch schon mal im Ostseestadion gehört.
FC Hansa. Das ist cool, ja.
Aber würden Sie. Weil ich weiß, dass wir Fußballfans sind folgendermaßen, wir kritisieren, ich würde sofort immer hingehen und würde sagen, so kann es nicht weitergehen, es wird viel zu viel für die Spieler ausgegeben. Das sage ich genau so lange, wie meine Mannschaft, Borussia Dortmund, einen Spieler für 200 Ach. Millionen Euro kauft.
Dortmund? Da haben wir ja echt jetzt was Gemeinsames. Es ist nach Hansa und Union bei mir die klare Nummer 3.
Ja, ja, aber Herr Bartsch, wir sind als Fußballfans nicht wirklich zurechnungsfähig, muss man doch sagen. Weil wenn jetzt,
wenn wir in der Fanblase sind, dann sind wir nicht zurechnungsfähig. Ja,
was würde jetzt zum Beispiel passieren, wenn jetzt jemand, irgendwie da so einer käme, so wie meinetwegen jetzt in Leipzig. Weil ich bin zum Beispiel anders als viele Leute, ich finde das gut, dass in Leipzig wieder Erstliga-Fußball gespielt wird, dass es so erfolgreich ist. Da sagen natürlich viele Leute, das ist alles gekauft und so weiter.
Ja.
Vor allen Dingen die Vereine, so wie die Aktiengesellschaft, der ich angehöre.
Aber
würden Sie wirklich nicht auch glücklich sein, wenn jetzt, nehmen wir an, kommt irgend so ein anderer Brausehersteller oder Schokoladenfabrikant und sagt, hier Hansa, komm, ihr habt ja Millionen.
Nein. Ach, wissen Sie, das ist jetzt so das Härteste. Da würde ich natürlich
weich werden. Das ist eine Gewissensfrage.
Nein, es ist gar keine Gewissensfrage. Ist doch klar, wenn man das sehen würde. Natürlich ist es so, wenn es jemand geben würde, der sagt, ich bringe Hansa wieder in die erste Liga, wäre ich begeistert. Aber bei mir ist dann, deswegen wissen Sie, deswegen bin ich auch Unioner geworden, weil da ist eben, da bauen Fans ein Stadion,
ja,
da stehe ich eben, da stehe ich da, da stehe ich halt, ne, da wo die Arbeiterklasse steht, das ist Kult.
Sie sitzen jetzt hier vergleichsweise entspannt. Kann das auch daran liegen, Sie haben ja 2002 schon mal richtig verloren? Also da waren Sie in dem Wahlkampf.
Ich war 2002 verantwortlich für eine der größten Niederlagen und auch 2009 für wahrscheinlich den größten Sieg. Beide Wahlen habe ich zu verantworten.
Also, aber jetzt wissen Sie schon, so schief gehen wird das nicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Dieses Haus wäre das?
Ja, wir sind schon vorbei. Aber machen Sie, sonst fahren Sie noch mal einmal rechts rum, wenn wir noch eine Runde.
Ist das für Sie auch ein beruhigendes Gefühl, dass Sie sich denken, ja gut, Regierungsverantwortung werden wir sehen, aber es geht nicht so in die Hose, wie es in die Hose ging 2002 beispielsweise.
Ja, das ist ausgeschlossen, aber wissen Sie, ich bin jetzt in dem totalen Kampfmodus. Ne?
Nehmen wir an, Sie könnten Minister werden, was wäre das Attraktivste?
Ja, die Frage wurde mir häufig gestellt und ich weiß ja, dass sie auch attraktiv ist. Also meine Lebensplanung geht nicht Richtung Minister, selbst wenn es jetzt so
das
wäre.
Würden Sie nicht machen?
Das würde ich nicht so gerne machen. Wissen Sie, ich hatte die Gelegenheit, Minister, wenn auch auf der Landesebene, mehrfach das Angebot. Jetzt die letzten Male leider nicht mehr. Da wurde ich nicht mehr gefragt, habe ich vielleicht zu oft Nein gesagt. Nein, das ist für mich keine Attraktion.
Echt nicht?
Nee, ich habe dafür war ich zu dicht dran.
Aber Sie könnten unmittelbar was gestalten, Herr Bartsch. Sie könnten unmittelbar sagen, das machen wir jetzt so.
Ich wünsche mir auch, dass wir in Regierungsverantwortung kommen.
Wir sind Kamera im Auto hier, berühmter Politiker hier, Freunde.
Hallo.
Herr Bartsch von der Linkspartei. Woher seid ihr?
Aus Euskirchen.
Aus Euskirchen. Kann man uns auch wählen, ne?
Wählen wir da nicht, die sind böse, Kommunisten.
Und da lachen alle, das ist doch schön.
Wir haben ganz viele Kameras. Tschüss, viel Spaß, Euskirchen.
Gleichfalls. Danke, danke. In NRW kriegen wir diesmal auch richtig deutlich mehr als 5%. Das ist auch, wenn Sie hier hinterher, können wir gerne
anfangen. Ich will Sie nicht hier in so einer miesen Straßenecke absetzen.
Nein, da vorne ist ja mein Büro. Ach, so einer miesen Straßenecke. Wir gucken aufs Brandenburger Tor und auch stolz sein, wie sich die Stadt entwickelt hat.
Herr Bartsch, alles Gute für Sie persönlich.
Danke.
Vielen Dank, das war ganz schön mit Ihnen zu fahren. Meine Damen und Herren, in der kommenden Woche kommt ein Mann, der sich auch schon in die Nesseln gesetzt hat in diesem Wahlkampf. Das heißt auch, er hat sich in die Nesseln gesetzt. Auch darüber werde ich mit ihm zanken. Peter Tauber, Generalsekretär der CDU. Und heute eben Dietmar Bartsch. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.